Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen, wie an einem echten Stammtisch.
Da dort jeder, der Lust und Zeit hat, mitmachen kann, weisen wir explizit darauf hin, dass alle getätigten Aussagen und Meinungen subjektiv sein können und nicht grundsätzlich die Meinung der Podcast-Betreiber darstellen. Die Audioqualität kann ebenfalls sehr schwankend sein, da, wie erwähnt, jeder, ob mit Top-Equipment oder Handy, eingeladen ist, sich mit uns hier zu treffen. Themen wie Religion oder Politik lassen wir am besten am Nachbartisch liegen. Dafür müsste man sich grundlegend und intensiv vorbereiten. Und das kann ein spontanes öffentliches Format wie dieses hier nicht leisten.
Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat.
Na, ich bin gerade wiedergekommen aus Bremen.
Das mit den Stadtmusikanten?
Genau, das mit den Stadtmusikanten.
Hast du die auch mal wieder gestreichelt?
Nein, bringt kein Glück. Als Hamburger in Bremen bringt immer kein Glück.
Okay.
Das war schon beim Fußball immer so.
Ich weiß noch, kennst du die Statue da?
Ja, klar.
Weißt du auch immer, wo die Leute dran rumgerieben haben, ne?
Ja, die natürlich. Stelle. Klar. Ich war auf Fuerteventura, Madeira. Da ist in Funchal am Flughafen eine scheußliche Statue von Ronaldo, der ja auf Madeira geboren ist. Alles andere klingt komisch. Und da reiben sie auch immer an einer bestimmten Stelle. Kannst du mal googeln, wenn du möchtest. Funchal Airport Ronaldo.
Ja, ich kann es mir schon denken. Ich kenne das auch von anderen weiblichen Büsten. Da passiert Ähnliches.
Ja, klar.
Ist irgendwie scheint in der Natur des Menschen zu sein, dass dann gewisse Statuen missbrauchen muss.
Anscheinend muss man reiben, genau.
Irgendwie muss man da, wenn man schon mal dabei ist, genau. Ja, da möchte man keine Statue sein. Und was kauft man in Bremen? Habe ich gleich einmal mitbekommen.
Ich war bei 3:09. Wir machen ja immer noch mal wieder ein bisschen Fotos. Und da ist bei 3:09, die zeichnen da auf. Und da fährt dann manchmal einer von uns hin, wenn die Gäste besonders gut sind. Und heute waren sie besonders gut. Und deswegen habe ich mich mal wieder in Bewegung gesetzt, in den Stau rein.
Aber du scheinst ja wieder angekommen zu
sein. Ja, hat alles gut geklappt. Die Rückfahrt war gut und ich bin rechtzeitig, bevor die Norderelbbrücke gesperrt wurde, also als einer der letzten durchgehuscht.
Immerhin. Ja, hier war es wieder im Museum etwas absurd. Heute hatte ich ja schon geschrieben, ich hatte die ersten Gäste um 17 Uhr und dann wurde es plötzlich einigermaßen voll.
Cool.
Aber 3 Stunden niemand hier. Da hatte ich schon wieder ernsthaft Gedanken, ob ich den Tag verwechselt habe.
Das Wetter war zu gut.
Das kann sehr gut sein, ja. Aber war sonst nett. Erzähl doch mal in Ruhe, alles war aber alles nett. Alles kein großes. Ich spiele auch immer noch hier nett, jetzt entspannt weiter und alles gut. Mhm. Ging dann irgendwie. Aber ich bin trotzdem schon wieder müde. Das ist immer irgendwann, merkt man es dann doch.
Mhm. Ich glaube, wir können mal auch anmoderieren, oder?
Es läuft ja schon die Folge 326. Können wir ja spoilern.
Willkommen beim Retro-Kompott Stammtisch, Folge 326 am 25.04.2025. Die Starter sind Robin.
Hallo. Seit wann moderieren wir uns mit Namen hier an? Das ist ja niedlich.
Erzähl.
Solange ihr die Namen auch in das Pad reinschreibt, sind sie auch morgen in die Show.
Ich habe kein Pad, also kann ich das auch nicht eintragen.
Wieso bist du auf Handy oder warum?
Ich bearbeite gerade meine Bilder, Patrick.
Achso, aber Richard macht das. Ja, Richard trägt das nach.
Richard. Da ist kein E.
Der Riecher trägt das
ja,
nach.
Ja, genau. Richard.
Der Richie.
Richie ist auch scheußlich.
Oder Tom.
Ja, aber Richie ist witziger.
Richie. Kommt drauf an, wen du fragst.
Das stimmt.
Ich habe ja mal einen Super Richie.
Das stimmt, das warst aber nicht
Richie.
Du. Das warst aber nicht du.
Nee, damit habe ich nichts zu tun. Ich bin da nicht affiliated damit.
Schick mal den Affiliate-Link für Super Richie. Also, falls ihr nicht wisst, was Super Richie ist.
Dann seid ihr jung.
Dann seid ihr jung, das war.
Ich glaube, ich habe die CD noch irgendwo rum.
Hat er nicht sogar noch mal ein Comeback gehabt vor ein paar Jahren? Und das irgendwo noch mal gespielt?
Ja, einmal hat er noch mal Super Richie wieder gemacht. Also, falls ihr nicht wisst, was das ist aus Viva-Zeiten, glaube ich. Eine Figur von, wie heißt der denn in Wirklichkeit? Knob.
Matze Knob ist das, ne?
Tatsächlich. Ja, Matze Knob, der viele verschiedene Charaktere gemacht hat. Und das war sein erster, da war er noch ziemlich jung, würde ich sagen.
Anstrengender Charakter.
Mitte 20, ja. Das ist so ein bisschen das, was der deutsche Talahorn, würde ich das mal so bezeichnen. Also der prollige, nicht sehr helle und angeberische Pseudo-Superman, so würde ich das mal bezeichnen.
Ich mache hier nochmal weiter, du bist noch ein bisschen da, Robin, dann kann ich
ja,
hier...
Ja,
ich komme nachher nochmal heute Nacht dazu wahrscheinlich, je nachdem, wie viel Betrieb bei euch dann ist. Na, bis dann.
Tschüss.
Jo.
Ja, Richard, ich habe vorletzte Woche habe ich ja eine große Sammlung abgeholt, hatte ich auch mal so ein Foto gemacht, wo das da alles auf dem Boden lag. Und unter anderem waren da ein paar alte PCs mit bei, unter anderem dieser supergeile Panasonic tragbare Computer mit 14 Kilo. Und da hatte ich dann dieses Video auch gepostet, wo wir das Ding benutzt haben.
Ah, okay. Wie Simpson sagen würde, Homer Simpson, ich erkenne einen echten Panasonic, wenn ich ihn sehe.
Das ist auch gut, ja. Ja, und wir haben dann auf dem Hercules-Bildschirm Larry installiert und Larry gespielt.
Was war das?
Larry 1.
Ach so, aber da gibt es nicht zum Reiben zum Glück, ne?
Nein, Sniff and Scratch ist erst beim 5. oder 6. Ich glaube, 6.
Ja, also er hat ja immer so auch so damals schon, ich weiß gar nicht, welchen Teil ich da durchgespielt hatte, aber am Schluss hast du so ein Soundboard gehabt, da konntest du diese ganzen Geräusche nochmal abspielen. Das waren ja auch relativ viele, wie soll man sagen,
Schwierige Geräusche,
Toilettengeräusche und so, ja, es war ja auch viel Toilet-Humor dabei.
Durchfall, genau.
Alles Mögliche. Da habe ich dann meinen Freund irgendwann um 10 Uhr angerufen abends und dann diese ganzen Sounds abgespielt, weil ich so toll froh war, dass ich es durchgespielt habe und dass ich diese ganzen Soundeffekte reinspielen konnte. Aber es war mich wohl so laut am Hörer gehabt, dass er sogar alle in dem Raum, in dem Wohnzimmer mitbekommen haben und deine Mutter dann ihn gefragt hat, ob ich irgendwas geraucht hätte oder so.
Weil du konntest aufklären, du hast nicht irgendwas geraucht.
Nee, ich wollte dazu sagen, genau, ich nehme keine Drogen in der Form, sondern meine Drogen waren dann das Durchspielen von Larry oder anderen Point-and-Click-Adventuren oder anderen Genres, genau. Mhm. Und das hat dann die Euphorie ausgelöst, wie ich gerade erzählt hatte, dann musste ich unbedingt jemanden anrufen und dann eben diese Soundeffekte vorspielen, weil ich da das Spiel durchgespielt hatte.
Sehr schön.
Was man so macht, wenn man mal irgendwann, die waren ja auch nicht immer so einfach, diese Rätsel, wie ihr wisst.
Definitiv war das nicht einfach, nein.
Oder nicht logisch, wie man es sieht, ne? Ja, das war meine Erfahrung mit Larry.
Larry habe ich, glaube ich, den dritten irgendwann mal gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das selber gespielt habe, ob mir das ein Kumpel gegeben hat. Ich glaube, das hat mir ein Kumpel gegeben. Oder im Verleih. Ich glaube, nee, es war schon im Verleih. Und das habe ich dann mal gespielt. Ich fand das damals einfach nicht interessant genug. Also die Idee war für mich als, keine Ahnung, wann ist das rausgekommen, Larry 1 ist 88 oder 87, Larry 2 ist 88, glaube ich, und 89 oder 90 ist Larry 3 gekommen. Da war ich 14. Da habe ich, glaube ich, damit einfach nichts anfangen können. Das war mir zu weit weg. Stimmt das überhaupt? Larry 5 ist, glaube ich, 91 oder 92. Das benutzt ja schon die neue Engine. Das hat ja schon VGA-Grafik, also 256 Farben. Ich glaube, das habe ich gespielt mit diesen Durchsagen am Flughafen, dieses, wo man dann, wo er dann sagt, ja, warum müssen in jedem Flughafen eigentlich die Durchsagen nicht hörbar sein? Ja.
Ja, stimmt, daran erinnere ich mich auch noch. Ja, aber jetzt auch kein Titel, ich weiß auch nicht, dann hatte ich immer mal in die Hand gedrückt bekommen oder keine Ahnung, wie das kam und dann, okay, dann spielen wir das auch mal, aber natürlich gibt es da ganz andere. Für mich interessantere Point-and-Click-Adventure.
Ja, ich meine, Monkey Island war einfach von der Story her viel besser, ganz einfach.
Ja, natürlich, also man ist ja mit anderen Sachen groß geworden, aber wenn man so eine Durststrecke hat und dann liegt da nichts Besseres rum, dann nimmt man auch mal einen Larry.
Ja.
Aber ja, also klar, diese ganzen guten alten Point-and-Click-Adventure von damals. Also ich meine ja, ich bin ja einer der wenigen anscheinend, der auch Future Wars gespielt hat und das gefeiert hat, genauso wie Project Operation Stealth. Stealth, auch von den Machern. Da gab es so ein paar richtig gute Sachen, fand ich, aber das irgendwie gibt es nicht so viele, die das gespielt haben und die Erfahrung teilen können, wie man selbst leider.
Ja, das waren, glaube ich, glaube, die Zeit ist einfach komplett kaputt gemacht worden durch Monkey Island und Indiana Jones 3. Ich glaube, das hat schon sehr viel Rollenspieler und Adventure-Spieler abgezogen hin zu diesem Spiel, was ich auch in Ordnung finde. Also das Spiel ist ja einfach gut.
Ja klar, also das ist keine Frage. Und es gibt dann halt auch diese Underdogs für mich wie Dolphin Software, die Franzosen da, die ja richtig gute Sachen auch abgeliefert
Delphine.
Haben.
Delphin.
Delphin, genau war das. Ne?
Dolphin wäre ja die englische. Ja, die haben tolle Ideen gehabt und war das Erik Shahi, das war doch, glaube ich, der Hauptmacher von denen, ne?
Da weißt du wahrscheinlich mehr als ich, bin halt da in dem Thema nicht so drin. Müsste ich mal nachlesen. Kann gut sein. Das Interessante ist, weißt du, kennst den Fun Fact? Ich habe das erst erfahren, als ich mir diese Operation Stealth mal geholt hatte. Oder mal mir auf eBay angeschaut hatte. Da sind ja verschiedene Cover, ne? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Es gibt ja verschiedene Cover für.
Ja, wir haben auch im Museum, glaube ich, zwei verschiedene. Also von Future Wars gibt es zwei, Another World gibt es auch zwei. Richtig.
Genau, und Operation Stealth auch.
Okay.
Beziehungsweise heißt gar nicht Operation Stealth im Amerikanischen, soweit ich das richtig verstanden habe. Das Cover ist auch eher James Bond.
Und das Operation Stealth ist nicht Erik Shahir, das ist, ich guck mal ganz kurz, Another World, Delphin oder Delphin, müsste man das ja aussprechen. Another World, Operation Stealth, 1990. James Bond, The Stealth Affairs heißt das in den USA.
Richtig.
Da hatte man, glaube ich, mit dem kein Problem mit dem Namen James Bond, aber für Europa war das, glaube ich, war das gekickt, das ging nicht. Ich glaube, da hatte Domark oder so hatte die Lizenz.
Genau, irgendwas war da. Auf jeden Fall ist das so eine Anomalie der Spielegeschichte.
Ja, definitiv.
Wo natürlich, wenn man nicht sich mit solchen Themen beschäftigt, es gar nicht drauf gekommen wäre, weil man dann gedacht, also hätte auch gedacht, ja klar, das heißt Operation Stealth. Und erst wenn man sich da ein bisschen mehr beschäftigt, findet man dann auch die Unterschiede.
Mhm. Future Wars. Das Spiel beginnt als Fensterputzer im Hochhaus. Durch Zufall entdeckt er eine Zeitmaschine und reist ins 43. Jahrhundert. Die Menschen befinden sich dort im Konflikt mit Außerirdischen. Diese können den Schutzschild des Planeten nicht durchdringen und sabotieren daher Schlüsselereignisse auf der Erde. Und im Original heißt es Les Voyageurs du Temps, also die Reisende der Zeit.
Ja. War das? Auch allein der Soundtrack, ich nicht den höre, da kriege ich immer noch Gänsehaut, auch mit den ganzen, auch diese Minispielchen, die es da gab, rumballern muss in irgendeiner Szene. Also, das hatte was. Also auch eines dieser Spiele, die auch so ein bisschen diesen Window-Charakter hatten, weil es ja auch diese Window, also irgendwie in so einem Fenstern war, es war auch immer ein bisschen anders vom Formfaktor und vom Format her. Ne?
Ein bisschen wie bei den Spielen wie wie heißt das mit Alice im Wunderland, so von der Art, das ist ja auch mit diesem Fenstersystem.
Und nicht von denen, oder? Von
Nein, das Alice im Wunderland, das ist ja von, ich würde mal Rainbird sagen, wie heißen sie denn? Tolle Adventure-Schmiede. Legend. Nee, Legend nicht, Quatsch, den anderen, oder? Warte mal kurz. So, es gibt natürlich viele Alice im Wunderland, aber das ist nicht das, was ich will. Ich will das
nicht. Das American McGee.
Nein, das ist auch gut, aber ist halt komplett was anderes.
Ja.
Es gibt auch eins von 85. Das meine ich aber nicht von Windham Classics. Oh, nur Wonderland von Virgin. Magnetic Scrolls, das meinte ich. Mensch, zählt als einer der besten Adventure. CU Amiga 96% Score. Habe ich, glaube ich, auch noch hier. Und PC Format hat Wonderland in der Liste der 50 besten Computerspielen mit eingetragen. PC Format. Also noch so Magazine, die müsste man sich alle mal angucken. Einfach durchlesen, um zu gucken, wie die Engländer anders getestet haben als wir mit unseren PowerPlay und ASM.
Genau. Auch die Begründung wäre wahrscheinlich interessant zu lesen.
Ja. Ob die technische Geschichte mehr bewerten oder ob die mehr auf Grafik stehen, das wäre interessant. Ach, es ist schon lustig, manchmal so beim Bilderbearbeiten die Leute so dicht zu sehen. Ich fotografiere, vorhin Katja Riemann fotografiert und sie so nah zu sehen, ist immer schwierig mit einem großen Monitor.
Die Katja Riemann?
Ja, ja. Katja Riemann? Doch, Katja Riemann. Manchmal stolper ich auch über, ob das der richtige Name ist. Nein, Katja Riemann, genau.
Die von unter anderem F.U. Goethe?
Genau, die Lehrerin, die etwas durch ist.
Genau. Fand ich aber gut gespielt, muss ich sagen. Also fand ich zumindest.
Ich glaube, niemand bezweifelt, dass das eine gute Schauspielerin ist. Sie ist halt hat manchmal so ein paar Ecken und Kanten.
Gut, so gut kenne ich die nicht.
Ich kenne die ja schon 20 Jahre. Tatsächlich sind über 20 Jahre. Also kennen heißt als Fotograf kennen, dass man sie fotografiert. Heißt ja nicht, dass ich sie kenne. Also das würde ich mir niemals...
Du hast sie mehrfach geschossen, das war es auch schon.
Ich habe sie geschossen, mehrfach.
Vor die Linse bekommen oder wie auch immer. Was ist denn, wie sagt man das bei euch in dem...
Fotografiert. Ich habe sie fotografiert.
Also so sagt man das.
Und wenn du jemanden hast, der sich für dich alleine fotografiert, dann sagt man, ich habe sie porträtiert. Und geschossen, das ist mehr so, wenn Paparazzi jemanden abschießt. Also der dann sozusagen, man irgendwo 30, 40 Meter entfernt steht mit einer großen Optik und dann kommt der raus und ärgert sich gerade mit jemandem und du hast ihn dann abgeschossen oder geschossen. Ja, klingt ein bisschen komisch, aber ist dann so, ja.
Ich kenne das aus dem Englischen, da sagt man das zumindest so mit Shooting, aber das ist ja dann normal, glaube ich.
Ja, wir hatten ein Shooting, aber das ist nicht eingedeutscht worden.
Ja, ich glaube, das habe ich gerade auch erfahren, ja. Aber es gibt auch diese Schnappschüsse, was ist denn damit? Was hatte ich denn damit auf sich?
Schnappschüsse sind im Prinzip ist eine schnelle Fotografie. Das ist im Prinzip das, was ich manchmal machen muss, wenn ich nicht viel Zeit habe. Da mache ich dann auch Schnappschüsse, aber das ist dann halt so so in Bewegung wahrscheinlich. Kannst du mal gucken, ob es eine Begrifflichkeit für Schnappschuss gibt.
Aus der Hüfte herausgeschossen. Quasi. Muss man mal nachschauen, ja.
Der Schnappschuss. Fotografie, deren Motiv gerade so im Bild festgehalten wird, wie es vorgefunden wird. Also im Prinzip eine Fotografie, die eine Situation darstellt, die einfach ohne Zusammenhang fotografiert worden ist und die dann trotzdem noch gut aussieht. Genau, hier ist noch besser. Die Schnappschussfotografie bezieht sich in der Fotografie auf eine weite Palette von Arbeiten, die sich mit der Darstellung von Motiven ohne gesondertes vorheriges Arrangement sowie mit offensichtlicher Spontanität auseinandersetzt. Das Gegenteil Schnappschussfotografie ist fotografische Inszenierung. Die Rennbahnkatastrophe von Berlin. Es gibt gar nicht alles, was es gibt. Also Wikipedia lädt halt immer zum Klicken ein, dass du, wenn du auf einer Seite bist, dann plötzlich eine zweite dazu kommt. Und dann verfängst du dich in 35.000 Links.
Okay.
Und sag mal, was ist denn mit deinem Umzug? Hat das alles geklappt?
Ja, erstmal schon.
Du hast jetzt also eine neue Adresse, willst du sagen?
Die Adresse, ich hätte ja, wie man das sagen, hat ja seine Geschäftsadresse, die man pfleglicherweise dann von der Studioadresse trennt, weil man will ja nicht immer, dass ungebetene Gäste vor der Tür erscheinen. Sagen wir mal so.
Das stimmt.
Bei euch ist es was anderes. Bei euch sind es ja eher Gäste, die gebeten sind oder erbeten sind oder wie man es nennen möchte, aber oder auch gern gesehen sind, weil die natürlich auch Eintritt zahlen. Aber bei mir ist es eher, ich mache das immer auf, sagen wir mal, auf, wenn man sich dann darauf einigt, dass man sich dann irgendwo trifft. Genau.
Ja. Hallo Wolle.
Achso, schön. Hallo Wolle auch. Junge Wolle. In der Haus.
Vielleicht hört er einfach nur zu oder das Mikro.
Genau, wenn wir schon bekommen, wenn er soweit ist. Ja, genau, deswegen ist mal alles ein bisschen wieder zurückgefahren, Kosten sparen, gucken, wie man dann jetzt oder wo man sich dann demnächst wieder ausbreitet.
Ja, ich hätte ja gerne Hamburg angeboten, aber bei uns ist ja zurzeit immer noch nicht alles so richtig, wie es sein soll. Also da gibt es zwar Entwicklungen, aber es gibt zu den Entwicklungen auch andere Entwicklungen, die nicht so toll sind, wenn man dann irgendwo sich was aussucht und davon ausging, dass es halt ohne eine Firmenkurtage geht. Also es gibt eine Kaution, das bezahlt jeder, auch eine Privatperson bezahlt eine Kaution dafür, dass, falls die Miete nicht kommt, man eine Kaution zahlt, die dann der Vermieter nehmen kann und dann sagen kann, ich musste jetzt deine Kaution anbrechen, weil du die Miete nicht gezahlt hast. Aber es gibt bei gewerblichen Objekten auch eine Kurtage. Das ist sozusagen eine Zahlung für denjenigen, der die Vermietung initiiert hat. Und das ist dann meistens der Makler. Und wir hatten uns ein Objekt ausgesucht, das wir eigentlich schon haben wollen würden. Aber die Fläche kostet 3.000 Euro netto Kurtage. Und da war am Anfang von gar nichts zu hören gewesen. Also es ist so neu für uns gewesen. Und da sitzen wir jetzt und denken, das wäre eigentlich, das sind 10 Schreibtische und 20 Stühle, die wir dringend brauchen für die neue Location. Und das fällt dann flach. Oder, ja, nee, eigentlich so. Das ist schon richtig so. Und dann überlegen wir halt, was wir dann machen. Mieten wir es trotzdem an und machen das dann mit den Stühlen später? Kann ja nicht sein. Wir haben zwar Stühle, aber sollen die Leute dann immer mit den Stühlen durch die Bude rutschen. Das ist auch unerträglich laut.
Also ihr bräucht mehr Stühle und Tische im Endeffekt, oder?
Ja, dann, wenn wir diese Anmietung machen und wir das Geld da bezahlen, brauchen wir tatsächlich Stühle und Tische. Aber
ja, bis wir es aushalten müssen, natürlich.
Ja, genau. Da sind wir wieder bei der Problematik mit der Qualität. Also es nützt nichts, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt noch zwei Stühle. Tatsächlich ist es so, dass die natürlich auch 5 Jahre halten sollten. Und wir hatten so Besucherstühle billige gekauft. Da sind, glaube ich, schon 4 von kaputt gegangen innerhalb von 3 Jahren. Das ist auch nicht keine gute Quote.
Also manchmal gibt es ja so, so Büroauflösungen, da gibt es auch so Stühle und Tische. Weiß nicht, ob es dann irgendwann vielleicht mal sowas oder ob man dann sowas nehmen kann, erstmal temporär.
Ja, das wird dann
wahrscheinlich so
ausgehen. Genau.
Ja. Oder hier in dem Rumfragen, vielleicht gibt es ja auch, gerade hört vielleicht oder hören die richtigen Personen zu und können da unterstützen, wer weiß.
Ja.
Wir wollen ja alle, dass es weitergeht mit euch und uns.
Ja, das wird weitergehen, aber ist die Frage, ob man, was man selber von sich haben möchte, falsch, was man gerne, wie man das gerne haben möchte, wenn man eine neue Location hat. Und ich finde immer, man müsste das dann auch so haben, dass man da hundertprozentig hintersteht. Und das ist keine hundertprozentig Fläche, die wir da gerade haben. Aber sie ist erstmal der erste halbwegs stabile Punkt. Ich meine, wir haben auch jetzt erst ein Dreivierteljahr gesucht, ne?
Ja, genau. Kein Stress. Oder nur Pressure, wie der Engländer sagen würde.
Genau.
Also ja, manchmal ist es ja besser erstmal, wie war das mit dem Spatz und der Taube? Irgendwie so, ne? Aber natürlich wäre es schon besser, wenn man dann, ich weiß nicht, wäre es dann was Längerfristiges oder?
Das wäre was Längerfristiges, ja, da kann man von ausgehen. Da gibt es auch noch ein weiteres Problem, aber da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Also da gibt es auch noch Probleme mit, dass das Haus schon mal verkauft werden sollte. Und da weiß man immer nicht, ob das nicht trotzdem ein Punkt ist, der dann, schön, wenn man beim Bild bearbeiten, einen Fleck auf dem Bildschirm hat und man denkt jedes Mal, ich habe schlecht fotografiert oder meine Kamera ist kaputt. Ja, und da müssen wir gucken, was das jetzt bringt, wenn wir sagen, wir finden das ganz gut, aber mal gucken.
Ja.
Also, wenn irgendwas passiert, wir was unterschreiben, dann kriegen alle Infos und wir werden es auch beim Podcaster nochmal sagen und wir werden vielleicht. Ich weiß es nicht, ob wir dann nochmal wir werden ein extra Video machen und sollte das wirklich so sein, dass das über so eine Geschichte geht mit noch viel Geld zu zahlen, wovon wir von ausgehen, dann müssen wir gucken, ob wir tatsächlich nochmal den Weg einer Unterstützersendung machen, irgendwas über Spenden versuchen oder ein Ziel setzen bei irgendeinem Pledge, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht.
Ja.
Es muss ja auch Sinn machen, macht ja nicht nur Sinn, das dann nachher einzugeben und zu sagen, wir brauchen ein Ziel von 3.600 Euro sind es nachher. Im Prinzip bringt uns das dann nur die Sicherheit, dass wir da einziehen können. Ja, wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Wir müssen mal schauen, was die Zukunft bringt. Montag, Dienstag wissen wir schon mal einen Schritt mehr. Ich hatte mich noch versucht, um eine andere Finanzierung beziehungsweise eine andere Art der Unterstützung zu kümmern. Da ist leider auch noch nichts passiert. Noch keine Absage, keine Zusage. Da kennst du dich ja auch gut mit aus, Richard. Wenn man dann Leute anschreibt, die irgendwas ausschreiben und dann hörst du dann 3 Wochen lang nichts mehr und denkst, was machen die da eigentlich? Und ja, müssen wir mal schauen, ob da irgendwas passiert.
Ja, ist normal, ne?
Genau. Und dann muss man sich dann auch noch erklären, ist man eine GmbH, also eine für die, wie heißt das, dass man nicht wirtschaftlich handelt, was natürlich Quatsch ist, weil auch eine, sage ich mal, ein Verein handelt schon relativ wirtschaftlich, weil er ja nicht mehr Geld ausgeben soll, als er hat oder sowas, das ist auch schon wirtschaftliches Denken. Das Geld vermehren, vielleicht nicht unbedingt für einen Verein, aber auch ein Verein freut sich darüber, wenn er das Geld vermehrt. Wir agieren natürlich hauptsächlich als Firma, die aber eigentlich nicht aufs Geld guckt, sondern wir wollen ja eigentlich nur das erhalten, was da steht. Und wir wollen, dass das benutzt wird. Und unser Gehalt soll natürlich auch irgendwie bezahlt werden. Aber das ist natürlich, das darf man auch niemandem erzählen, was wir da bekommen. Da kriegt jeder, der einen sehr einfachen Job hat, wahrscheinlich das Gleiche. Und wir haben noch eine sündhaft teure Krankenversicherung, die das Geld sehr gut entfernt vom Konto.
Ja.
Du warst auch privat versichert, ne?
Noch nicht.
Ah, okay.
Aber ich kenne das von anderen.
Das ist wirklich viel Geld, was da verschwindet.
Dafür bist du aber auch immer der Erste, der drankommt.
Aber ich bin Mann, ich gehe sowieso nicht zum Arzt.
Achso, ja, dann stimmt auch wieder. Irgendwie ist das Konzept dann fehlerhaft, ne?
Für Männer ist das schlecht. Oder die Krankenkassen freuen sich.
Und wie mit der Gym-Membership hier, mit dem Fitnessstudio bist, gehst du ja auch nicht hin. Aber zahlen tun wir gerne.
Genau.
Das Gefühl einfach, dass man da sich was Gutes tun könnte, ist da schon wert dafür zu bezahlen monatlich. Wenn das ist natürlich auch so, dass man müsste es eigentlich mal so ein Flashmob machen, sagen alle gehen mal wirklich, alle die sonst nie ins Fitnessstudio gehen, im selben Zeitpunkt mal zum Fitnessstudio und gucken mal, was dann passiert. Ja, glaube ich, ein großer Schock für die
so viele Leute haben wir die Geld bezahlt, verdammt, könnt ihr nicht nach Hause gehen?
Ja, genau.
Ja, das ist so wie Elektromobilität. Man stelle sich vor, zu einem Zeitpunkt schließen dann in 10 Jahren, wenn wir dann, was weiß ich, eine Elektromobilität von 30% haben, schließen alle Leute ihr gleichzeitig ihr Auto an und wollen es aufladen. Das wird schon arg schwierig. Das wird in der Form nicht funktionieren. Also zumindest mit der Architektur, die wir zurzeit haben, nicht. Und das ist auch für viele Leute, mit denen man über sowas spricht, die sagen dann halt, das ist mein größtes Problem mit der ganzen Geschichte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass das da im Hintergrund nicht funktioniert.
Das ist eine gute Frage. Also für mich hat es funktioniert, aber auch nur, weil ja auch manchmal, auch bei euch um Ecke, was frei war, ne, zum Laden.
Genau. Du hast bei uns immer Glück gehabt, glaube ich, ne?
Ja, in vielen Fällen. Ich glaube, es gab ein paar Ausnahmen, aber ja.
Würde mich auch mal interessieren, wie viele von euch Hörern ein Elektroauto haben. Ob das bei uns, sage ich mal, Technikaffineren, wobei viele sind ja auch nur retroaffin, die haben da gar nichts mit der aktuellen Technik, vielleicht gar nicht mehr so viel am Hut. Ob man dann da ist und sagt, ich muss jetzt Elektro haben, weil ich das als Technik interessant finde? Oder haben die Leute dann auch noch ihren alten Benz?
Schon eine interessante Frage, weil es gibt ja wahrscheinlich sehr durchwachsen, weil ich meine, ich bin ja die Ausnahme, aber eigentlich ich habe eigentlich nichts anders gemacht, außer dass ich, seitdem ich die ersten da jetzigen Retro-Computer wie C16, C64, Amiga und PC und Konsorten mir damals immer, das waren damals die neuesten Geräte, zugelegt hatte, musste man ja, wenn man mitspielen wollte, buchstäblich. Ja. Heute ist es Retro, aber die neuesten Geräte sind jetzt halt VR-Geräte und andere Konsolen und auch da will man ja mal mitspielen oder beziehungsweise macht mir auch Spaß und die neuesten Geräte mal und Technologien auszuprobieren. Deswegen ist für mich das alles, ja, es ist zwar Retro und das interessiert mich auch, aber trotzdem mache ich immer das Gleiche, was ich vor über 20 Jahren auch gemacht habe oder noch länger. Immer die neuesten Geräte sich anschaffen und dann damit rumspielen. Ne? Weil irgendwie ist ja, merke ich auch immer, wenn ich manchmal das nicht mache, vor allem Spiele spiele mit Freunden zusammen oder so, im Nachhinein hat man doch, also kann es so oder so sehen, aber man hat doch was verpasst. Weil man dann so eine Phase verpasst hat, in der es irgendwie gerade, keine Ahnung, irgendein Spiel, zum Beispiel, sagen wir mal Destiny oder so, da habe ich jetzt nicht so viel mitgespielt, nur ab und zu. Aber da im Freundeskreis haben dann immer diese, wenn sie sich dann zusammentreffen, so manchmal und sagen so Kriegsgeschichten, die sich darüber erzählen können, ja, so ungefähr. So die Nostalgie, die dann da auch entstanden ist durch diese Spiele, die man zusammen gespielt hat und sich da sozusagen, hat ja gewissermaßen was geteilt zusammen, ne? so eine Erfahrung geteilt. Und das vermisse ich manchmal, dass ich das nicht immer mitmachen konnte, aber bin trotzdem froh, dass ich die früheren Spiele halt auch mitgenommen habe. Ne? Also halt schwierig, immer im Ball zu bleiben und alles mitzumachen.
Ja, also ich habe mich immer geärgert, dass ich, als ich später dann bei Battlefield 2, da hätte ich gerne mehr im Clan oder sowas gespielt, oder Battlefield 3 war das, nee, Battlefield 2, genau, weil das Battlefield 1 habe ich ja dieses Desert Combat gerne gespielt. Und ich hätte gerne bei Battlefield 2 mehr im Clan gemacht, aber das war dann, weil ich da ja auch noch diesen EDV-Service-Job für Lidl mal gemacht habe, für 4 Jahre oder 3 Jahre, war das schon so, dass ich dann halt, da musste ich 7:15 aufstehen, weil ich musste 8 dann in Norderstedt auf der Matte stehen, oder 7:45 haben wir uns mal getroffen. Und das ging halt nicht, da kann ich nicht bis 3 spielen, wenn ich 7:15 wieder aufstehen muss. Das war nicht drin.
Ja, ich weiß auch, die manchmal im Büro damals gearbeitet hatte, was man ja eigentlich als jeder immer macht, aber das war halt einen bestimmten Laden und ich noch einen Kollegen und wir beide haben dann auch immer Videospiel gespielt und dann ging es darum, um das Thema, was war da gerade neu, Tribes.
Stars Populous, and Tribes?
Nee, Populous, was Populous oder Populous Tribes, kann das
sein? Ah, okay, ja.
War doch Tribes und Populous, ne? glaube ich, nicht ich erinnere. Auf jeden Fall, das war ein sehr interessantes Spiel. Das haben wir, also nicht zusammengespielt, aber wir haben es halt uns auch ausgetauscht und so. Und dann teilweise bis morgens, bis die Vögel angefangen haben zu zwitschern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr spielt ein Spiel abends und irgendwie vergeht die Zeit wie im Flug. Und auf einmal hört man draußen, dass da die Vögel zwitschern. Und dann weiß man, eigentlich müsste man jetzt schlafen gehen, was man auch machen sollte, weil sonst, man muss ja auch irgendwann bald wieder aufstehen und zur Arbeit gehen. Sonst sieht man noch zerknickter aus als sonst. Und dann war man dann halt so alle so im Halbschlaf, dann sind wir dann zur Arbeit gegangen, also weil wir zum diesem Zeitpunkt da sein mussten. Ne? Und wir beide so halb ausgeschlafen, gucken uns so an, so ja, hörst du auch die Stimmen? Ja. Wir haben also die Stimmen noch von von diesem Videospiel im Ohr gehabt, so von diesen Kommandos, die man diesen Tribes-Völkchen da gegeben hat. Und also irgendwie ja, hörte man die Stimmen da noch. Also war schon eine schöne Erfahrung, auch wenn man jetzt sagen würde, war hart, aber damals konnten auch so LAN-Partys bis in die Puppen oder wie auch immer gespielt und dann ja nochmal nach Hause gefahren oder vielleicht auch übernachtet, aber das sind so die Erfahrungen, die man nicht missen möchte und leider, ja, also man möchte, dass ja jeder diese Erfahrung gemacht hat, weil das einfach tolle Erfahrungen waren, aber jeder hat ja auch andere gemacht, aber das ist halt so, wenn man sie nicht gemacht hätte, also es gibt ja auch diese ganz emotionale Geschichte, habe ich jetzt letztens wieder ausgegraben und die hat jemand mal erzählt von einem damals, als der Vater mit dem Sohn die Xbox gekauft hat, die allererste und dann der Vater gestorben ist, ich glaube, der Junge war dann 6 Jahre alt oder so und dann später irgendwann hat er nach ein paar Jahren die Xbox wieder ausgepackt und die haben zusammen immer dieses Rennspiel gespielt auf der Xbox und da hat er gesehen, dass sein Vater diesen Ghost Car hatte im Modus und dann ist er gegen
Colin seinen Vater. Colin McRae war das, glaube ich, ne?
Nee, das war noch ein anderer Titel, aber so ist ja irgendwie gar nicht, ich weiß, das ist so ein Urban Legend, glaube ich, mittlerweile, aber da gibt es halt auch so YouTube-Videos dazu mittlerweile von Leuten, die das berichten und so und ich glaube auch von dem Typen, der wirklich der Typ ist, der das erlebt hatte. Und der hat dann sozusagen, der Vater war ziemlich gut damals und der ist dann immer gegen seinen Ghost, den Ghost seines Vaters gefahren, seines toten Vaters, und bis er den fast geschlagen, also hat er auch geschlagen irgendwann, das ist schneller gewesen als er, hat aber vor dem Endziel hat er aufgehört, also sozusagen gebremst und den Ghost-Fahrer da gewinnen lassen, weil sonst wäre das Spiel gelöscht oder wäre der Ghost gelöscht worden. Ne? Das ist ja dieser Mechanismus. Und diese Geschichte zeigt ja auch wieder, wie wichtig Videospiele für uns sind und auch teilweise bis in den Tod hinaus. Ne?
Ja, genau.
Und Arne ist da. Grüße.
Hallo, ihr Lieben.
Hi, na.
Hallo, Robin. Hallo, Tom. Hallo, Jungwolle. Wie geht's? Guten
Abend. Jetzt höre ich ihn. Jetzt ist der Jungwolle auch da.
Ja. Ah ja, genau. Der Jungwolle ist ja hier auch in der Liste, genau.
Ihr hattet gerade irgendwie eine Tornado-Geschichte bei euch. Habe ich das richtig gelesen? Über die Nacht?
Tornados sind ja hier fast ständig, ja.
Ja, ich hatte irgendwie...
Übelster Sturm und so, habe ich auch
genau,
gemerkt,
ja. Ich hatte irgendeine Wetterkarte, hat man so eine Satellitenaufnahme, wie sich dann so ein riesen Wolkenwirbel gebildet hat. Habe ich wieder an dich gedacht, denke ich. Ich kann mir das immer bei dir nicht vorstellen, weil ich höre ja nichts und sie hört ja letztens was, wo du sagtest, ja, das ist ja, trifft dann immer nur irgendwie ein Dorf irgendwo weit draußen und dann die anderen drumherum merken davon nichts.
Ja, sehr lokalisiert, das stimmt.
Ja.
Ja, ja. Ja, ich habe mich mal wieder im Discord aufgeregt über das Oblivion, das neue.
Oh, okay.
Obwohl ich es ja noch gar nicht gespielt habe. Es gibt ja dieses Remaster. Und ja. Ich habe halt sowas gemacht. Ich habe halt meine alte Xbox 360 angeschmissen und den ersten Raum, in dem man anfängt, dieses Gefängnis, diesen Kerkerraum, weil der immer so schön aussah, ne? Halt einen Screenshot davon gemacht, von der Xbox 360-Version. Und dann das Gleiche bei einem Streamer auf dem neuen Oblivion Remaster gefunden. Das gleiche Bild, so, ne? Und ich habe es halt hier auch allen meinen Freunden gezeigt. Ey, das neue Spiel sieht schlechter aus. In dieser einen Szene so. Du hast halt im alten Bild hast du so runde Steine rechts, so eckige Steine oben links. Die Steine kommen so voll aus den Wänden raus und sind dann von der Fackel so angeschienen. Und dann links sieht man noch so, rechts ist es so ganz orange von der Fackel, links ist es so ganz bläulich und weiß. Und dann sieht man noch so das Moos an der Wand und so. Es ist halt ein hammer ausgestatteter Kerkerraum. Und dann im neuen einfach so braun. Alle Steine sehen gleich aus. Irgendwie alles ist braun.
Das ist so krass. Unschön.
Ja, und es gibt jetzt aber schon einen Patch, die GameStar hat schon einen Artikel gemacht, es gibt einen Patch, mit dem man die neue Version, wo man das Braun rausnehmen kann, also wo man den Braunstich entfernen kann und es wieder bunt aussieht, so wie das alte. Total ulkig. Schön. Also ich bin nicht der Einzige, den das Braun gestört hat. Naja, ich versuch's mal gleich mal, diese Bilder hochzuladen. Oder nee, ich hab sie ja bei Stay Forever im Forum reingepackt, da kann man sie ja sehen. Ich muss mal eben den Link finden. Habe ich in so einem kleinen Artikel geschrieben, in einem Post. Ja, und dann haben wir halt auf Discord schon heftig diskutiert, Oliver und Sebastian und ich, ob das alles nur subjektiv ist und ob das was besser ist und was schlechter und so. Ja, es ging dann halt ziemlich ab so. Aber ich glaube, das mit dem Braunstich, das war nicht nur ich, das haben auch andere schon bemängelt an dem Spiel. Aber Oliver meinte halt, es sieht grandios aus. Ich würde mich völlig unnötig aufregen. Und Sebastian meinte auch, es wäre ihm zu braun, das Neue. Aber er meinte, er würde auf den Skyblivion-Patch warten. Das ist so ein Homebrew-Projekt, wo auch Leute versuchen, Oblivion neu zu machen, also zu remastern, aber halt nicht offiziell. Und er meinte, er wartet lieber da drauf. Also war ganz witzig so die Diskussion.
Ja, ich hätte auch kurz gezuckt, aber ich habe einfach keine Zeit.
Ich finde es so krass, dass sie jetzt Oblivion wieder neu ist. Also, es gibt so ein geniales Meme, wo so einer so bei Bethesda am Förderband steht, ne? Und dann kommt so die ganzen Bethesda-Spieler aus dem Förderband raus, so halt Morrowind, Oblivion, Skyrim. Und dann ist so, oh ja, ich denke, wir sind jetzt einfach eine Skyrim-Fabrik. Wir machen einfach immer wieder neue Remasters von Skyrim. Und dann so nach 10 ja. Skyrims kommt mit einmal so Oblivion wieder raus. Und er so, oh oh. Das ist so bescheuert. Aber irgendwie auch witzig. Also es ist echt. Ich weiß nicht, was es bei Bethesda ist. Das ist die einzige Firma, die so krass immer mit ihren alten Spielen, mit Remasters und neuen Versionen auf neuen Konsolen, immer noch so weitermacht und erfolgreich ist. Ne? Wie oft ist schon Skyrim wieder neu erschienen? Es ist immer wieder in neuen Versionen, auf jeder Konsole.
Nintendo macht es ja auch ähnlich, dann heißt das Spiel aber anders, aber ist natürlich auch wieder eigentlich das gleiche Spiel, nur halt für das neue Gerät.
Ja, aber nicht so krass. Also. Das stimmt, Nintendo macht das auch, die machen das ja gerade mit, haben das ja auf der Switch ganz viel gemacht mit den alten Wii U-Spielen, ne? Die kamen dann alle nochmal auf der Switch irgendwie neu raus, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, auf der Wii U hat es damals eh keiner gespielt.
Genau.
Da wurde es halt auf die Switch portiert und im Zibo-Forum auch haben sich die Leute aufgeregt. Nintendo macht immer nur bekloppte Remaster von den alten Spielen oder Neuauflagen, weil die natürlich da im Forum alles Freaks sind und alle eine Wii U hatten. Aber ich hatte keine Wii U und ich habe mich gefreut. Toll, jetzt kann ich endlich die Wii U-Spiele alle mal spielen. Auf der Switch dann halt. Aber die Leute, die natürlich eine Wii U hatten, haben sich nur aufgeregt, weil das halt für die nichts Neues war. Ja, das Thema Remaster ist sowieso an sich so, also für mich immer sehr nervig, weil ich mich oft auch bei Remasters halt ohne Ende aufrege, wenn irgendwelche Details dann halt fehlen. So, ne, im Remaster. Wie das Moos an der Wand bei Oblivion, das sind halt so kleine Details, aber ich mir denke, ey, warum können sie denn nicht da auch noch mit dran denken, so, dass einfach alle Details drin sind, plus mehr. Aber nein, irgendwas wird immer weggelassen, irgendwas fehlt dann immer so.
Wegen dir, vielleicht haben sie gedacht, ach, da sitzt doch dieser Arne, der regt sich da bestimmt, wir lassen das einfach mal in einem Ton brauen.
Genau, wir lassen einfach mal das Moos weg, damit jemand wie Arne schön sich aufregt und im Internet viel Publicity für das Spiel macht. So wird es sein. Oblivion Vergleich mache ich mal rein. Alt und neu. Ist jetzt halt ein Stay Forever Post, aber den kann, glaube ich, jeder lesen. Weil da habe ich einfach mal die Bilder gepostet. Finde, das Stay Forever Community Forum ist ganz nett. Die machen halt ein schönes Forum, wo jeder mitmachen kann. Man muss da kein Abonnent sein, um da zu posten. Und da sieht man halt, also wenn ihr da, ich mache mal eben den Link auch bei Teamspeak, falls ihr das bei Discord noch nicht gesehen habt. Ich finde das wirklich witzig. Also, na gut, es war ja auch mein eigener Vergleich, aber. Ja, ich find's witzig, ich hätte es nicht erwartet, weil ich habe so gedacht, hey, Oblivion. Das, was mir sofort bei Oblivion in den Sinn kommt, ist dieser anfängliche Kerker, wie genial der aussah, ne? Weil die Steine sahen aus, als würden sie echt einzeln aus der Wand hervorstechen, was ja bei Spielen damals so sonst eigentlich nicht war. Das war bei Oblivion das erste Mal, dass ich so dieses, ich glaube, das heißt Displacement Mapping oder halt extremes Bump Mapping oder was sie da gemacht haben, dass mit einmal Kerkerwände so schön aussahen, ne? Und dann, in dem neuen sind natürlich die Steine jetzt wirklich einzeln modelliert und sind natürlich auch alle einzeln detailliert da. Aber das ganze Ding ist in ein einziges braun-rosa getönt und ja, das Moos fehlt. Also das Moos an den Wänden ist halt weg. Es ist halt eine ganz andere Stimmung, wahrscheinlich auch absichtlich, aber naja, auch nicht mehr so dunkel und so. Und es benutzt jetzt halt
DLC ja. dafür.
Moos DLC. Auf jeden Fall, es wird jetzt ja schon gemoddet. Sie haben ja schon an den Farben rumgemoddet, es gibt ja, also ich kann mal, wir hatten dann im Discord hat irgendwer, ich glaube, Sebastian hat dann sofort, wir haben uns bei dem Highscore Friends Discord, bei den Live-Reactions-Chat habe ich da angefangen, haben wir da angefangen drüber zu reden, weil Oliver hatte ja da einen Stream gemacht bei Twitch, wo er den Trailer von der neuen Version von dem Remaster sich angeguckt hat und da reagiert hat, ne? Und halt meinte, wie schön das aussieht und so. Und da hatte Oliver im Stream nämlich schon gesagt, es gibt ja immer Leute, die an allem rummeckern. Und da, als ich das gesehen habe, dachte ich schon, oh, der denkt bestimmt an mich. Und da habe ich halt diesen Test gemacht mit der ersten Höhle und mich natürlich sofort aufgeregt. Und Oliver meinte so, Arne, jetzt mal lass es sein. So, Arne, hör auf. Aber ich konnte halt nicht, also waren halt so 20 Posts oder 25 Posts bei Discord, so wo wir darüber diskutieren, dass jetzt besser oder schlechter aussieht.
Du lässt dich triggern, glaube ich.
Es ist halt nur komisch, dass es ist so, ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal habt, ich habe auch immer so das Gefühl, dass ich Fehler immer sofort finde. So, ich starte irgendein Programm und gleich crasht es, ne? Und dann alle meinen, hö, was hast du gemacht? Das funktioniert. Bei mir läuft's. Ich habe irgendwie so das Gefühl, und genauso ist es hier auch mal bei den Remasters, ne? Ich sehe so, oh, ein Remaster, schmeiße ich mal rein. Hö, da fehlt doch was. Da war doch vorher irgendwie ein Busch. Warum ist hier kein Busch mehr? Dann mache ich das alte Spiel rein. Tatsache, da war ein Busch. Was ist hier los? Was haben die da wieder verschlechtert und so? Ich weiß nicht, ob das einfach so Unpech ist bei mir, dass ich sowas immer sofort dann gleich finde oder ob ich da irgendwie einfach zu speziell bin, dass ich auf solche Details halt achte. Ich weiß es nicht.
Das kann ja auch eine Fähigkeit sein. Das muss ja nicht negativ sein.
Ja, ich versuche gerade. Na, das ist, glaube ich, einfach so ein typisch deutsches Gemecker, was bei mir da durchkommt. So. Vielleicht. Das kann ich hier nicht genug ausleben in den USA. Das muss ich dann halt im deutschen Chat machen.
Weißt, weil hier meckert ja keiner.
Genau, in den USA wird ja nicht gemeckert, nur in Deutschland. Ich vermisst das.
Nee, in den USA wird nicht gemeckert. How are you? Ja. Du mich auch.
Ja, das darfst du nicht sagen. Sonst bist du unten durch. Wo ist denn hier der Text, der Link? Ja, hier ist. Ja, sag.
Das ist auch so, was ich manchmal in Amerika ein bisschen auch entspannter finde. Also diese Smalltalks sind manchmal, da geht es dann nicht so ins Negative hinein überwiegend wie hier. Ne? Also man merkt das schon, da ist so ein bisschen ein anderer Ansatz da. Aber die Menschen, also ich, zumindest mit denen ich zu tun habe, sind jetzt nicht oberflächlich dadurch bedingt. Ne? Was halt eine positive Einstellung bei einigen Leuten da. Wenn ich in Deutschland bin, dann wäre so, oh ja, ich muss jetzt wieder hier auf höchstem Niveau wieder meckern, sonst werde ich hier nicht anerkannt. Ist deutscher gefühlt.
Ja, so das nervt mich eigentlich auch immer, genau. Und dann bin ich selber so. Aber mich nervt das manchmal auch, dass Leute dann immer an allem was auszusetzen haben. Das ist auch nicht fair, warum ich da gerade bei Remasters immer so speziell bin. Ich habe mich auch damals tierisch aufgeregt, als herausgefunden wurde, dass bei dem Crash Bandicoot Remaster da ja die Sprungphysik, die Sprungkollisionsabfrage anders war und so. Naja. Ich habe hier mal den Post gemacht, also es gibt diesen Artikel bei GameStar, bessere Grafik für Oblivion Remaster heißt das. Bei GameStar, bessere Grafik für Oblivion Remastered. Ein kleiner Download bringt die alten Farben zurück sozusagen. Und da haben sie halt auch Beispiele neu gegen alt, also praktisch patch und nicht gepatcht. Und da sieht man, finde ich, auch sehr schön, wie rosa-braun das Neue ist, verglichen mit dem alten, wo es eher so blau und grün war. Wobei sie hier halt keinen Vergleich alt-neu machen, sondern neu gepatcht und neu nicht gepatcht sozusagen. Aber es wird, glaube ich, und das ist aber auch meine Theorie, dass bei modernen Spielen, wie jetzt bei Oblivion hier, beim Remaster, es wird halt dieses Color Grading gemacht, ne, was ja auch bei Film-Remasters immer gemacht wird. Und ich hasse das, ich hasse es. Bei Film-Remasters, bei so Blu-ray 4K-Versionen, ne, so remastered und der ganze Film ist blau. Alles ist blau getönt. Und denkst du, ey, wo ist denn die ganze Farbe hin? Das ist ja fast wie schwarz-weiß, nur halt in blau und so. Und es ist gerade, irgendwie ist das gerade Mode, alles zu Color Graden, dass das dann fast schon monochrom wirkt, alles. Also Farbe rauszunehmen, Buntheit rauszunehmen. Und stattdessen einfarbig alles zu färben, damit irgendwie Stimmung erzeugt wird. Ich finde das bei Filmen schrecklich, wenn das gemacht wird. Also ich habe das auch mal gesehen bei Corridor Crew auf YouTube. Da haben sie das mal genau analysiert, dieses Color Grading, was manchmal gemacht wird. Und wie unrealistisch das ist. Weil praktisch, es ist wie, als würdest du praktisch den Film oder das Spiel dann durch einen Farbfilter sehen. Und dann werden aber auch die Schatten gefärbt und so. Also Sachen, die eigentlich, das wird dann total unrealistisch. Weil Schatten verändern ihre Farbe nicht so krass. Jetzt durch natürliches Licht, aber durch dieses Color Grading, weil da einfach die Palette sozusagen abgeändert wird, sind dann mit einmal auch die Schatten in der ganz falschen Farbe eingefärbt und so. Und sie meinten, dass die meinten bei Corridor Q auch, dass sie das halt merken würden, wenn sie das sehen, dass das einfach dann unrealistisch aussieht, wie durch einen Farbfilter alles. Aber zurzeit ist es halt total modern, das überall zu machen. Ja, ich habe auch noch was zu erzählen, weil ich habe tatsächlich unglaublicherweise Riven Remastered durchgespielt, also oder das Remake von Riven, dieses moderne Myst 2, die moderne Version davon, hab mich jetzt halt nach Monaten wieder rangesetzt vor ein paar Tagen und Emmy, stop it, Sie grünen den Kaut hier rum ohne Ende an ihrem, Käseknochen.
Sehr knochig, genau.
Das war halt krong. Immer wenn ich hier rede, fangen die an, lauthals zu
kauen. Warum wohl? Aufmerksamkeit. Ja, genau.
Kommt zu mir. Naja, auf jeden Fall Riven, ich konnte es nicht fassen. Dann habe ich mich nach Monaten wieder angesetzt, sofort das Rätsel gelöst, an dem ich festhing. So habe sofort einige, so zig Hinweise gefunden, mir neue Notizen gemacht, meinen alten Notizblock wieder rausgeholt. Und ich habe hier halt so 6 oder 7 Seiten mit Notizen zu Riven so. Weil die Spiele, das sind ja echt heftige Puzzle, die sich über diese ganze Inseln ziehen. Also du lernst irgendwann an einem Ende, an einer dieser Inseln, was lernst du was irgendwie. Und dann kannst du das woanders wieder benutzen, um dort ein Rätsel zu lösen und so. Ähnlich wie bei The Witness so ein bisschen. Und dann hatte ich es halt an dem Abend dann auch noch ruckzuck durch. Also es war dann so, es gibt dann auch mehrere schlechte Enden, die ich dann auch gesehen habe. Und dann irgendwie nach ein paar Stunden, dann mitten in der Nacht, das gute Ende. Dann dachte ich so, wow, ich hab Riven durchgespielt, ohne Lösung, ohne nichts, das ist ja Wahnsinn. Ja, und dann habe ich mich noch mal an das alte Riven gesetzt, das Originale, da hing ich auch irgendwie fest. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, wie es weitergeht. Weil man kann das so ein bisschen, wenn man das Remake gespielt hat, kann man, was man dort lernt, auch so ein bisschen ein, das hilft einem auch so ein bisschen beim Alten weiter. Aber das Alte ist wirklich wesentlich schwerer, finde ich, von den Rätseln. Also das Remake haben sie anders gemacht. Ganz viele Rätsel sind komplett anders. Und sie haben es aber auch etwas leichter gemacht, etwas zugänglicher, finde ich. Aber das alte Riven, das spiele ich jetzt halt unter ScumVM, das gefällt mir halt auch nach wie vor hervorragend. Und ich glaube, ich komme da jetzt auch gleich weiter, weil ich habe jetzt schon so ein bisschen so eine Ahnung, wie ich da so ein Rätsel lösen kann. Es ist halt so wie bei einem Adventure. Du löst ein Rätsel nach dem anderen und irgendwann kommt halt der Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, außer wenn du ein ganz bestimmtes Rätsel löst. Ne? Und dann kann man da natürlich festhängen dann, weil man dann das eine da nicht schafft und gibt's sonst auch nichts anderes mehr zu tun. Und so ist es jetzt gerade bei dem alten Riven bei mir. Das neue, das Remake ist etwas schöner, weil, oder ja, schöner kann man nicht sagen, etwas anders, etwas zugänglicher, weil man sich halt frei in der Welt bewegen kann. Du kannst halt frei zum Beispiel den Kamerablickwinkel ändern und überall hingucken. Und bei dem alten Riven bist du begrenzt auf so vorgerenderte praktisch Blickwinkel. Du kannst immer nur zwischen so 3, 4 Blickwinkeln pro Bildschirm umschalten. Und irgendwie ist es für mich leichter, wenn ich die Kamera frei bewegen kann, um halt alle kleinen Schalter und Sachen, die überall sind, genau anzugucken und zu sehen. Bei diesen vorgerenderten Blickwinkeln, da verpasse ich öfter mal irgendwo einen Schalter am Bildrand oder so. Aber gefällt mir trotzdem beides sehr gut. Wirklich toll. Tolle Spiele. Voll wie The Witness. Und übrigens, was mir dann auch aufgefallen ist bei Riven, das sind gar nicht so die typischen Rätsel wie bei anderen Adventures, sondern das ist eher so, als würde man durch das Lösen dieser Rätsel und durch das Erforschen der Welt eine Art Sprache lernen, eine Symbolsprache. Es sind halt überall Symbole und am Anfang ergeben die überhaupt keinen Sinn. Dann findest du aber irgendwo ein Tagebuch und da wird ein bisschen was von diesen Symbolen erklärt und dann irgendwie lernt man die Logik dieser Welt so. Bis man, wenn man die Logik dann versteht, dann wird es mit einmal viel einfacher, die Rätsel zu lösen so. Also zum Beispiel habe ich irgendwann gemerkt, oh, jede dieser verschiedenen Inseln hat ja eine ganz bestimmte Form und die Form der Insel war dann irgendwie für ein Rätsel wichtig und so und das ist so cool. Und es gibt halt keinerlei Inventarrätsel eigentlich. Also man muss nie benutze Gegenstand mitmachen, sondern man löst alles immer durch so Schalter drücken oder irgendwelche anderen so Sachen direkt in der Welt. Das finde ich auch total cool, weil ich muss ehrlich sagen, diese Inventarrätsel, die zermürben mich manchmal so bei normalen Point-and-Click-Adventures, weil ich dann anfange, einfach alles mit allem zu benutzen. So, ne? Benutze Werkzeug mit Tür, Türschloss, benutze, was weiß ich, mit Türschloss, benutze Kaugummi mit Türschloss, benutze Kreditkarte mit Türschloss, alles durchzuprobieren, das ist dann eigentlich irgendwie langweilig, wie so ein Grind. Und das gibt's halt bei Riven in dem Sinne nicht. Habt ihr das mal gespielt? Myst oder Riven oder
Exile? Vor 30 Jahren, ja.
Hast du es durchgespielt? Nee, ne?
Myst, glaube ich, ja. Riven, glaube ich, nicht.
Myst habe ich auch noch nicht durch. Riven nicht, ja. Riven ist auch, glaube ich, umfangreicher, aber Myst ist schwerer. Riven ist leichter, finde ich.
Das ist in eine Zeit gefallen, als es dann irgendwann mit den Shootern anfing, das Riven. Das ist ja, glaube ich, 95 oder 96. Und da habe ich dann Duke Nukem und so gespielt. Dann war auch Netzwerk plötzlich ein Thema und mit Freunden spielen und das ist, wie ich auch schon vorhin mit Richard gesprochen hatte, man kommt dann immer in Zeiten rein, wo dann man das gerne gemacht hätte, aber einfach die private und berufliche Situation es nicht erlaubt hat.
Ja, kann ich verstehen, weil damals fand ich das auch nicht so interessant, weil das ja alles vorgerendert war und ich hatte damals auch immer so das Gefühl, ich weiß auch nicht warum, ich dachte, Myst ist so ein vorgerendertes CD-ROM Grafik-Demo-Spiel, was eigentlich spielerisch nicht viel bietet. Weil das früher auch in den Zeitschriften wurden ja allgemein diese CD-ROM-Spiele, diese vorgerenderten wie Seventh Guest und so, ziemlich verrissen. Und in meinem Kopf war müsste immer eins davon, aber stimmt gar nicht, weil es sind wirklich genial designte Spiele. Diese Rätsel sind wirklich toll designt. So diese ganze Logik ist der Wahnsinn. Also das Gameplay ist auch echt der Hammer so durch diese Logikrätsel. Das gab es auch sonst eigentlich so davor, glaube ich, noch nicht. Ja, sehr cool. Und dann habe ich noch was durchgespielt. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich hatte es mir aber aufgeschrieben. Ach ja, Astro Bot Rescue Mission PSVR habe ich dann. Da habe ich mich echt durchgerungen, jetzt vor 2 Tagen oder so, die PSVR-Brille mal wieder aufzusetzen. Und dann gleich ein paar Stunden Astrobot gespielt, Astrobot Rescue Mission, und dann hatte ich das auch durch. Und es war unglaublich. Es gibt ein Level bei Astrobot, da bist du mit dem Kopf so ganz knapp über dem Wasser, ne? Und dann steuerst du dein Astrobot, guckst du runter, da ist er da so unter Wasser, läuft, da kannst du ihn da so rumlaufen lassen. Und dann kannst du tatsächlich, weil du das kaum siehst durch die Wasseroberfläche, kannst du dann deinen Kopf halt so ein bisschen nach unten neigen und kippen. Und dann bist du mit einmal im Wasser drin und alles wird dann so dumpf, die ganzen Geräusche, und echt das Gefühl, du hast jetzt deinen Kopf unter Wasser gesteckt, ne? Und dann hebst du den Kopf wieder etwas hoch, hat es ja beim Sitzen gespielt, dann habe ich mich wieder etwas gerader gesetzt, dann war mein Kopf wieder aus dem Wasser raus, dann lief das Wasser so an meiner Brille sozusagen runter virtuell und dann war ich wieder aus dem Wasser raus und dann habe ich das auch getestet und so gemacht, dass ich nur so halb unter Wasser bin, dann siehst du echt so die Wasseroberfläche, als hättest du eine Taucherbrille auf, ne? Und würdest so halb unter Wasser sein. Unglaublich gemacht. Also was die sich da alles ausgedacht haben, es ist nur ein so ein Effekt, aber es ist so voll von solchen Ideen. Kam später noch so ein Friedhof-Level, wo alles dunkel war, dann wurde mein Controller zu einer Taschenlampe, mit der ich dann den ganzen Level beleuchten konnte und so. Und da hatte ich auch noch so einen Blitz, dass ich dann Geister erschrecken konnte, so Ghostbusters-mäßig, indem ich sie anblitze mit meiner Taschenlampe. Auch der Wahnsinn. Also ich war so hin und weg. Das beste VR-Spiel, wirklich. Also Astrobot Rescue Mission bis jetzt das Beste, was ich gespielt habe. Absolut. Allein die Musik auch, dieses. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine tolle Melodie. Wenn die anfängt, fängt man schon so an mitzuwippen. Naja. Ich muss mir jetzt unbedingt eine PlayStation 5 kaufen, damit ich das neue Astrobot auch spielen kann. Obwohl das ja kein PSVR ist. Und ja, dann ist noch was, habe ich noch was aufgeschrieben. Und zwar gibt es auf dem Analog Pocket jetzt auch den iRim-Core für R-Type 1 und 2. Man kann da jetzt auch R-Type drauf spielen, die Automatenfassung, Teil 1 und Teil 2. Läuft auch hervorragend auf dem Analog Pocket. Im Handheld-Modus halt mit 55 Hertz, also genau wie der Automat in dieser komischen Bildfrequenz. Das war auch eine tolle Überraschung. Das kam jetzt auch vor einer Woche oder so raus, der iRim-Core. iRim M72 heißt der. Und heute ist gerade für den Analog Pocket Rolling Thunder rausgekommen, die Automatenversion. Für Pocket und Mister. Da wollte ich auch gleich mal installieren. Rolling Thunder ist eigentlich auch so ein Spiel, was mir eigentlich sehr gut gefiel immer. Und dann habe ich in der Kneipe beim Retro-Gaming habe ich Metal Slug gezockt mit dem Barkeeper da. Der hat ja da immer so ein Retro-Gaming-Ding aufgebaut, so ein Retro-Pie, jeden Mittwoch. Und da war ich am Mittwochabend dann da und da war sonst niemand. Dann haben wir halt, also niemand wollte sonst spielen. Da habe ich gesagt, hey, lass uns mal Metal Slug 3 spielen, weil die Woche vorher haben wir Metal Slug 1 und 2 gespielt. Immer abwechselnd so, weil er hatte irgendwie keine 2 Controller. Und jetzt halt Metal Slug 3. Und Metal Slug 3 ist ja auch so genial. Da gleich am Anfang schon kommen diese komischen Aliens. Und dann im zweiten Level kommt so ein Zombie-Level, wo da immer so Zombies sind, die einen so irgendwie treffen. Und dann verwandelt man sich selber in den Zombie. Und dann kann man statt Granaten schmeißen, kann man dann so eine Blutfontäne aus seinem Mund schießen. Also auch so ganz merkwürdig alles.
Lecker.
Aber ja, auch voller Blut. Das habe ich auch dann immer gemacht für ihn. Ich habe dann bei jedem Metal Slug erstmal bin ich in die Dip-Switch-Settings gegangen und habe Settings-Mode aktiviert, um dann das Blut anzustellen. Und dann wieder aus Dip-Switch-Setting wieder ausgestellt, neu resettet, damit halt das Blut kommt. Weil wenn du das einfach so startest, ist da halt kein Blut, sondern nur so Schweiß, so weiße Pixel nur statt rot. Aber das kann man halt in den Dip-Switch-Settings immer ändern. Hatte sich auch nur schlapp gelacht. Ich meinte, ich spiele kein Metal Slug ohne Blut. Bin geschädigt aus Deutschland, da wurde immer alles zensiert.
Ich wusste gar nicht, dass es ohne Blut gibt.
Ja, ja, doch. Die meisten Metal Slugs, wenn man die einfach so startet, dann haben die erstmal kein Blut, nur so Schweiß. Muss man eigentlich in den Dip-Switch-Settings immer extra aktivieren oder im Uni-BIOS. Im Universe-BIOS kann man das auch irgendwo aktivieren. Aber wahrscheinlich hattest du eh immer die Version mit Blut. Also manche gibt es auch, da ist das voreingestellt, dass das Blut kommt. Die US-Version oder so, keine Ahnung.
Ich glaube, bei unserem Neo Geo, wenn man sowohl den Neo Geo Mini als auch den Neo Geo als Stick, und ist da nicht Blut mit
da dabei? Ist bestimmt Blut voreingestellt, weil das kommt ja aus den USA, da wurde das ja eigentlich nicht zensiert. Beim Automaten ist bestimmt, die Spielhallen waren ja eh ab 18, da ist bestimmt auch das Blut aktiviert. Aber bei diesen Emulator-Versionen, da ist es eigentlich mal deaktiviert, oder? Ja, Ja, kannst du ja mal probieren. Man merkt es gleich. Wenn du einen Metal Slug startest und einen dieser gegnerischen Soldaten abschießt, dann sieht man sofort, ob da Blut dann erscheint, so eine kleine Blutfontäne in Rot oder halt nur so weißer Schweiß.
Muss ich mal drauf achten.
Auf der PSP war das auch ein Megakrampf, das Blut zu aktivieren. Musste man auch immer diese Dip-Switch-Menüs da erstmal finden in diesem Emulator, aber irgendwie habe ich es immer gefunden. Ja, auf jeden Fall, das hat auch richtig Laune gemacht. Jetzt überlege ich, ob ich nächsten Mittwoch, wenn ich Zeit habe, da in die Bar zu gehen, vielleicht einfach mal meine zwei von meinen Arcade-Sticks mitnehme, dass wir dann zu zweit halt mit echtem Arcade-Stick dann halt da Metal Slug weiterspielen können, weil es macht schon echt mega Laune. Und die sind auch gar nicht so schwer, die Spiele. Also, wir haben halt mit den in der Konsolenversion gespielt, mit den voreingestellten 5 Credits. Und also, wenn man sich etwas anstrengt, kommt man schon relativ weit. So im dritten Level oder so sind wir, glaube ich, bei jedem der Spiele gekommen. Und so viele hat das ja nicht. Ich glaube, es hat nur 5 oder 6 Level oder ich weiß gar nicht, wie viele Level die Metal Slugs haben, aber die sind jetzt relativ kurz. Aber also so schwer sind sie auch nicht. Ein Freund von mir hat das früher auch auf seinem, ein Freund von mir hatte damals ja ein Neo Geo, oder Freund ist übertrieben, aber so ein Schulkamerad von mir hatte so ein Neo Geo damals und der konnte Metal Slug mit einem Credit durchspielen im Arcade-Schwierigkeitsgrad. Also er hat das so weit auswendig gelernt, dass er halt ohne, ja, mit weniger als 3 Leben zu verlieren hat, es durchgespielt hat. Es geht, also es ist in dem Sinne fair in der Hinsicht, also oder machbar. Muss halt nur ohne Ende auswendig lernen.
Genau. Ich glaube auch, da muss man die
Lernen durch Sterben,
die
Lernen
durch Credit einschmeißen. Die 15 oder 20 schweren Ecken, wo man stirbt, wenn man genau. Nicht an der richtigen Stelle steht, das muss man dann lernen, genau.
Ja, so eine Art Spiel ist das. Aber die Animationen, ne, es ist so unglaublich schön, das meinte der Typ dann auch, der Trevor da an der Bar. Er meinte, er hat noch nie so schöne Pixelgrafik gesehen, ne, wie das alles im Hintergrund ist animiert. Alle Figuren, die da rumlaufen. Ne, denn mit einmal ist dann da zum Beispiel so ein kleines Baby erscheint da so, ne, und läuft da im Hintergrund, einfach als Jux, als Bonusgegenstand, ne, ist da im Hintergrund so ein kleines Baby, was da so rumkrabbelt und dann auf der eigenen Windel so rumpurzelt und so. Oder mir fällt es gar nicht ein, da sind so viele Animationen. Oder so ein Fisch, ne? Irgendwo kommt ein Bonusgegenstand aus so einem Schiff, kommt so ein Fisch rausgeflogen und der flappt dann richtig so da rum, bevor du ihn einsammelst oder so. Also alles ist animiert, es ist unglaublich. Oder die Fackeln im Hintergrund machen halt richtig Licht an die Wände und dann, wenn du dann irgendwie so eine Mumie zerstörst, wenn du sie mit dem Flammenwerfer triffst, dann verbrennt sie halt. Wenn du sie abschießt, dann zerfleddert sie so in 1000 Fetzen. Und wenn du sie mit der Schrotkanone erledigst, dann fliegen die ganzen Fetzen so richtig nach hinten in so einer Riesenexplosion. Also das ist alles noch der Reihe nach verschieden animiert, je nachdem, mit welchen Waffen du die Gegner erledigst. Das ist unglaublich. Und es hat ja alles diesen Cartoon-Look. Also es ist eher so zeichentrickartig irgendwie.
Dann ist es ja auch heilig gesprochen.
Ja. Ich vergessen, du hast ja vorhin noch Rescue Missions von Astrobot erwähnt, für PlayStation VR 1. Ja. Das erste Spiel, das wir damals war ich ja noch bei Bossa Studios angestellt, da kam jemand von Oculus vorbei und aber das, ich habe das ja vorher schon gesehen, das Lucky's Tale heißt das. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, gibt es ja mittlerweile auch für Switch und so. Aber das allererste war ein PC-VR-Spiel für die Oculus und dann gab es auch eine PSVR-Adaption. Und wir haben damals alle gestaunt, weil wir damals, muss ich vorstellen, gab es noch keine VR-Spiele, die aus der dritten Perspektive, also so wie Mario N64 3D oder so sind oder jetzt auch das Rescue Missions. Und wir waren alle verblüfft, dass dieser Winkel, also man nicht aus der Ego-Perspektive spielt, sondern aus der, also die Kamera sozusagen in der Kamera drin steckt und die dann der Beobachter ist, dieser Figur, die man vor sich spielt, dass das wirklich funktionieren würde. Das war damals so ein kleiner Schock in der VR-Gemeinde, dass das klappt oder auch so gut klappt. Und ja, deswegen erinnere ich mich so gut an Lucky's Tale, weil das einer der ersten war, der gezeigt hat, der ersten Spiele, dass man auch so Charaktere, Avatare spielen kann, die vor einem herumlaufen. Und das ist ein bisschen wie Mario auf dem N64, ne? Nur in VR. Und dadurch hast du natürlich wenn dann die Sternenpartikel kommen, es sieht so aus, als ob die dir entgegenfliegen und du hast wirklich das Gefühl, du bist mittendrin in dieser Spielewelt und wie halt bei Rescue Missions auch. Ne? Also kann ich nur empfehlen, dir das auch mal anzuschauen.
Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns per Patreon unter www.patreon.com/retrokompott oder Steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören? Dann seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.redelkompott.de. Erreichen kann man uns unter mail@redelkompott.de. Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.